Habt ihr gewusst, dass ihr ganz mutige Pastoren habt hier bei euch? Ich weiß nicht, ob sie selbst gewusst haben, dass sie so mutig sind. Als mich Daniel angefragt hat für die Predigt heute, wusste er, glaube ich, noch nicht, dass heute Kindersegnung ist. Und plötzlich merkt er, ups, dann ist ja Kindersegnung. Und jetzt habe ich den Benni schon eingeladen, aber wir haben so viele Gäste. Kommt das gut mit ihm? Nun, ich habe gedacht, wir machen es so. Wenn ihr zufrieden seid mit der Predigt, könnt ihr zum Daniel gehen und sagen, es war weise. Und wenn es nicht so gut ist, kommt zu mir und sagt mir, was nicht gut war. Dann sind wir alle fein raus. Aber letztendlich haben wir einen Gott, der redet. Und darum soll es gehen. Wir wollen uns vertiefen, weiter in dieser Serie Freiheit, die ansteckt. Kolosserbrief. Patrick hat schon angetönt, vor 2 Wochen, lange her, der Schuldbrief da. Wisst ihr noch, worum es ging? Was Daniel gepredigt hat, eine unglaublich wichtige Predigt, denn sie ist die Grundlage für das, was wir heute hören werden. Und darum möchte ich kurz zurückblenden. Paulus sagt dort den Kolossern, hört mal, erinnert euch mal zurück, ihr wart mal tot, ihr wart unbeschnitten. Und damit will er sagen, ihr wart getrennt von Gott. Ihr hattet kein Ansehen bei Gott. Eure Sünde hat euch von ihm getrennt. Da war geistlich nichts vorhanden, was euch vor Gott ehrbar gemacht hätte. Ihr hattet euer Leben nicht auf Gott ausgerichtet gelebt. Es gab da ein Gesetz, das Gesetz des Mose, die 10 Gebote, hat Daniel mit euch angeschaut. Die haben gegen euch gesprochen. Über jedem Leben von euch war so ein Schuldschein. Ein Schuldschein, der von euch eine Strafe forderte, und zwar euer Leben, der nur mit dem eigenen Leben zu bezahlen ist. Und das ist nicht nur eine Wahrheit, welche die Kolosser betroffen hat, sondern eine universelle Wahrheit. Eine Wahrheit, die jeden Menschen zu jeder Zeit auf dieser Welt betrifft. Da ist ein Schuldbrief über deinem Leben. Du hast nicht die Gerechtigkeit bei Gott, die er fordert. Du bist schuldig. Nun, Paulus geht aber weiter und sagt, aber, liebe Kolosser, das ist Vergangenheit. Da ist etwas geschehen in eurem Leben. Ihr habt nämlich das Geschenk von Jesus Christus angenommen. Ihr habt genau das angenommen, was hier versinnbildlicht ist. Ihr habt euren Schuldbrief Jesus übergeben. Und mit Jesus zusammen wurde der gekreuzigt. Er hat die Schuld getragen, er hat die Strafe getragen. Der Schuldbrief ist getilgt. Und die Folge davon ist, ihr seid frei. Ihr steht nicht mehr unter dieser Last. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Und sozusagen noch als Supplement, Satan und seine Gewaltigen sind entwaffnet, entmachtet. Nun, dies ist leider keine universelle Wahrheit mehr. Das ist an eine Bedingung geknüpft. Der Paulus kann das den Kolossern zusprechen und sagen, das ist Wahrheit in eurem Leben, weil ihr habt das in Anspruch genommen. Dieser Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung habt ihr angenommen und gesagt, ich will dieses Geschenk annehmen. Und durch diese Hinwendung, Daniel hat das vor 2 Wochen ausführlicher erklärt, durch diese Hinwendung seid ihr frei geworden, steht ihr nicht mehr in dieser Schuld Gott gegenüber. Aber die universelle Wahrheit dahinter ist, für jeden Menschen ist das möglich. Jeder, der sagt, ich will diese Befreiung ebenfalls erleben, der darf sich Jesus zuwenden. Und darauf baut Paulus nun auf, wenn er zu den nächsten Versen kommt, die wir heute miteinander betrachten wollen. Auf dieser ganz einfachen Wahrheit, wer will, der darf seinen Schuldbrief bei Jesus abgeben und er erhält bezahlt. Er erhält ein bezahlt über seinem Leben. Du bist nicht mehr schuldig, denn Jesus hat bezahlt. Nun ist es aber so, dass die Einfachheit dieser Aussage vielen Menschen zu einfach ist. Ist das wirklich so? Kann dieses Problem meines Lebens, diese Ungerechtigkeit in meinem Leben, diese Schuld in meinem Leben einfach so an Jesus abgetreten werden? Das ist ja etwas gar einfach. Und selbst Christen, die das mal erlebt haben, die das in Anspruch genommen haben, kommen manchmal wieder zu dieser Frage, ist das wirklich alles? Ich meine, ich habe hier gar nicht viel gemacht. Ich habe zu Jesus gebetet, gesagt, nimm du meine Schuld auf dich und werde Herr in meinem Leben. Und nun soll alles geritzt sein? Ich soll eine freie Beziehung zu Gott haben? Also irgendwie müsste ich doch da schon noch etwas leisten, etwas dazu beitragen. Frieden mit Gott, Vergebung meiner Sünden, einfach gratis. Funktioniert das? Und so kam es, dass Menschen schon zu jeder Zeit, auch damals bei den Kolossern, darum der heutige Text, etwas zu diesem Erlösungswerk von Jesus dazu gedichtet haben. Weitere Forderungen aufgestellt haben, wie das mit der Erlösung funktioniert. Ein bisschen etwas sollte man schon selbst dazu beitragen. Und das führt zu unserem heutigen Predigttext aus Kolosser 2 ab dem Vers 16. Wer das mitlesen möchte, darf gerne schon mal aufschlagen. Paulus setzt sich dort ganz entschieden dafür ein und sagt, nein, liebe Kolosser, es braucht nichts neben Jesus. Es braucht nur das, was ihr bereits vor 2 Wochen gehört habt. Und dann beginnt er auszuführen, was denn da gewisse Menschen, die Bibel nennt sie Irrlehrer, was sie denn zusätzlich fordern. Kolosser 2, zunächst mal der Vers 16. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt, oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Paulus listet hier konkrete Verhaltensweisen auf. Für den Juden, für Leute, die das Alte Testament kennen, ist ganz klar, was er hier meint. Da sind anscheinend Menschen aufgetreten, die haben von den Christen gefordert, dass sie diese Dinge aus dem Alten Testament oder aus der jüdischen Religion weiterhin umsetzen. Er nennt da zum Beispiel die Speisevorschriften. Vielleicht erinnern wir uns ganz knapp daran, Dinge, die unrein sind, die man nicht essen darf, zum Beispiel Schweinefleisch, aber Dinge, die man essen darf, zum Beispiel Lammfleisch. Rein und unrein. Oder die Feste, von Gott selbst eingesetzt, das Passafest, eines der bekanntesten, welches von den Juden gefeiert wurde. Oder der Neumondstag, nicht von Gott gefordert, aber in der jüdischen Religion monatlich gefeiert an dem Tag, wo Neumond ist. Ein monatliches Fest. Der Sabbat, der letzte Tag der Woche, von Gott geboten, der Tag der Ruhe. Und nun sagt Paulus, niemand soll euch Vorhaltungen machen, weil ihr das nicht lebt. Es ist ganz spannend, Christen, Menschen, die Jesus kennenlernen, kamen in eine Freiheit. Und sie nahmen sich die Freiheit, sich nicht mehr an Speisegebote zu halten, diese Feste nicht mehr zu feiern, den Sabbat nicht mehr zu halten, sondern am Sonntag Gottesdienst zu feiern. Nun kommen Judenchristen oder Juden selbst und sagen, hört mal, das geht doch nicht. Für etwas haben wir das Gesetz, ihr sollt das gefälligst auch halten. Das gefällt Gott nicht, wenn ihr nicht so lebt. Und zu all diesen Forderungen sagt Paulus, liebe Christen, lasst euch doch kein schlechtes Gewissen machen. Habt ihr schon wieder vergessen, um was es bei der Erlösung geht? Es geht nur um Jesus, was er getan hat. Alles andere, diese Gebote des Gesetzes, das Feiern der Feste, der Sabbat, all das hat einen Menschen noch nie erlösen können. Auch im Alten Testament nicht. Die 10 Gebote waren nie dazu da, um Menschen zu erlösen. Sie haben dem Menschen stets nur vor Augen geführt, wie schuldig das er ist. Aber das Gesetz hatte keine Antwort darauf, wie er nun frei wird davon. Klar, im Alten Testament gab es die Möglichkeit der Opfer, darauf kommen wir später zurück. Aber Paulus sagt, schaut mal, diese Dinge konnten euch nie erlösen und sie können es auch jetzt noch nicht. Es braucht es nicht für eure Erlösung. Das heißt nicht, dass sie keinen Sinn gehabt hätten. Aber angesichts der Tat von Jesus, seinem stellvertretenden Tod am Kreuz, wäre es irrsinnig, diese Dinge heilsstiftend hochzuhalten. Zu sagen, ihr müsst das Gesetz des Mose einhalten, um erlöst zu werden. Das funktioniert nicht. Und Paulus begründet es auch in Vers 17. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte. und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Ich möchte das veranschaulichen mit einem Bild. Gibt es Leute unter euch, die verheiratet sind? Ich denke, den einen oder anderen. Vielleicht habt ihr es ähnlich gemacht wie meine Frau und ich. Wir haben vor der Trauungszeremonie haben wir uns getroffen in einem Anwesen und haben dort zusammen fotografiert. Und da steht man so auf diesem Anwesen. Ich hatte meine Frau vorher noch nicht gesehen im Brautkleid. Das ist jetzt fiktiv, so habe ich es nicht erlebt, aber man kann sich es gut vorstellen. Man steht da, der Bräutigam steht da und ihm wird gesagt, schau mal, hinter diesem Anwesen, hinter dieser Ecke ist deine Braut. Er sieht sie nicht, aber die Sonne scheint von hinten, beleuchtet die Braut und wirft einen Schatten um diese Hausecke herum. Und er sieht nur den Schatten, wie er da lange hinter dem Haus hervorgeworfen wird. Und er sagt sich, wow, da steht sie. Gleich wird sie um die Ecke kommen und ich sehe sie in ihrer vollen Pracht. Aber in diesem Moment ist er total auf den Schatten dieser Frau fixiert. Er freut sich. Er stellt sich vor, wie wunderbar das werden wird. Und dann kommt der große Moment und sie biegt um die Ecke. Und was macht der Bräutigam? Er schaut weiter auf den Schatten. Ist ja so ein schöner Schatten, oder? Natürlich nicht, dieser Schatten wird irrelevant. Er ist immer noch da, aber der Schatten hat keine Bedeutung mehr. Seine Augen beginnen zu strahlen, weil er seine lang erwartete Braut sieht. Er geht auf sie zu, nimmt sie in den Arm und nicht den Schatten. Sie steht im Mittelpunkt. Und das ist genau das Bild, was die Bibel hier braucht. Und sagt, all diese Dinge im Alten Testament, das war nur ein Schatten auf Jesus hin. Und jetzt ist die Wirklichkeit da, jetzt ist Jesus da, der Messias, der Gesalbte, der Christus. Lasst uns auf ihn schauen, nicht mehr auf den Schatten. Diese ganzen Speisegebote, das war nur ein Schatten auf Jesus hin. Sie versuchten dem Volk Israel ein Verständnis von Reinheit und Unreinheit zu geben. Ihm aufzuzeigen, schau mal, es gibt Unreinheit. Und wenn du unrein bist, dann musst du wieder Reinheit bekommen. Und dazu der ganze Opferkult. Israel musste begreifen, es braucht ein Opfer, damit ich rein werde. Und es brauchte viele Opfer. Das war eine blutige Sache. Aber es ging nicht darum zu sagen, man wird durch reines Essen rein und unreines Essen unrein. Aber Jesus hat das später aufgenommen und hat gesagt, wer von mir isst und von mir trinkt, der wird ewig leben. Der wird wirklich rein werden. Natürlich bildlich gesprochen, ihn essen und trinken. Es geht darum, dass Jesus dieses letzte Opfer ist, dieses ultimative Opfer, was uns wirklich reinmachen kann. Oder die ganzen Feste Israels, welche die großen Heilstaten von Gott gepriesen haben. Das war nur ein Schatten auf das Wirkliche, auf das größte Fest hin, auf die größte Heilstat von Jesus oder von Gott, welche er in Jesus Christus am Kreuz getan hat. Darum feiern wir Christen nicht mehr all diese jüdischen Feste, sondern wir feiern das eine große Fest, das Abendmahl, wo wir zurückdenken an diese Heilstat von Jesus. Dort drin finden diese Feste ihre Vollendung. Oder der Sabbat ist etwas, was für den Menschen geschaffen wurde. Selbst wissenschaftlich ist das erklärbar, dass dieser 7-Tage-Rhythmus gut ist für den Menschen. Ein Tag Ruhe, 6 Tage arbeiten. Aber diese Ruhe ist nur ein Schatten auf diese Ruhe, die Jesus uns schenken will. Ein Vorschatten auf diese Ruhe, auf diesen Frieden mit Gott, den Jesus uns schenken will. Frieden mit Gott und noch in Erwartung für uns diese endgültige Gottesruhe. In der Vollendung, das heißt in der Ewigkeit. Eine Ewigkeit leben bei Gott, ewige Ruhe. Der Sabbat ist nur ein billiger Abklatsch davon. Einmal alle 7 Tage. Es wird mal eine Ewigkeit Ruhe geben. Durch das, was Jesus getan hat. Jesus und sein Werk ist die Wirklichkeit. Alles andere ist nur der Schatten. Und genau das war damals das Problem. Es wäre doch dumm, der Bräutigam würde sich auf den Schatten fixieren. Meine Frau hat immer noch einen Schatten, aber den nehme ich nicht mehr wahr. Aber sie nehme ich wahr. Und das war damals bei den Kolossern das Problem. Es gab Menschen, die haben sich auf den Schatten fixiert. Oder wollten neben Jesus auch noch seinen Vorschatten groß machen. Und das funktioniert nicht, das bringt nichts. Und darum geht Paulus entschieden gegen sie vor und sagt, nein, neben Jesus braucht es nichts. Das Erlösungswerk von Jesus ist komplett und gratis, das ist Gnade. Wir müssen nichts dazu beitragen. Nur ist das manchmal nicht so einfach. Manchmal klingt das ja schon sehr attraktiv, was diese Leute uns erzählen, auch heute noch. Es klingt irgendwie so fromm, so geistlich. Und man beginnt sich darauf einzulassen. Paulus sagt nichts da. Er fährt weiter in Vers 18 und 19, lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Lasst euch das Heil von niemand absprechen. Wörtlich übersetzt, lasst euch den Siegespreis nicht nehmen. Lasst euch den Siegespreis nicht nehmen. Paulus vergleicht diese Irrlehrer, diese Menschen mit Kampfrichtern, die kommen und einem Sportler den Siegespreis aberkennen. Du hast Übertritt gemacht, du bist zu früh losgegangen, du hast Doping gemacht, du bekommst den Siegespreis nicht. Paulus sagt, lasst euch den Siegespreis nicht aberkennen. Nur weil da Leute kommen und sagen, du hättest noch etwas zu deinem Heil beitragen müssen, da stimmt etwas noch nicht in deinem Glauben. Er sagt, nein, neben Jesus und seiner Tat am Kreuz braucht es nichts anderes. Lasst euch das nicht stehlen. Da kommen vielleicht Leute und sagen, was, du hältst die 10 Gebote nicht durch und durch ein? Was, du hast nicht regelmäßig Visionen? Wie kannst du denn dann wirklich Christ sein? Bist du wirklich erlöst? Solche Menschen gibt es auch noch heute. Das Herausfordernde ist, diese Menschen wirken geistlich sehr attraktiv. Sehr spannend. Bereits damals, Paulus gibt uns ein Beispiel hier. Sie gefallen sich in vorgespielter Demut. Und wie sieht diese Demut aus? Sie beten nicht Gott selbst an. So demütig sind sie. Diesen großen, allmächtigen Gott, also den getraue ich mich fast nicht anzubeten. Das ist ja schon fast gefährlich. Da bete ich doch lieber nur die Engel an. Und man denkt, wow, das sind aber gottesfürchtige Menschen. Paulus sagt, nein, schauen wir in die Bibel, erkennen wir, nur die bösen Engel lassen sich anbeten. Engel wollen und sollen nicht angebetet werden, sondern Gott soll und muss angebetet werden. Eine völlig falsche Theologie dahinter. Aber im ersten Moment könnte man denken, diese Menschen haben es erkannt. Und obwohl sie so demütig sind, kommen sie nachher und erzählen von ihren Visionen, was sie alles Großes mit Gott erleben und stellen plötzlich, obwohl sie so demütig sind, sich selbst in den Mittelpunkt und fordern das von allen Menschen. Schaut nur, wie wir in Zungen reden können. Die Korinther hatten solche Phänomene. Paulus geht entschieden dagegen vor und sagt, liebe Korinther, ihr habt es noch nicht begriffen. Es geht nicht ums Zungenreden. Und so kamen die Leute hier ganz ähnlich und forderten irgendwelche Dinge als Zeichen der Erlösung oder welche zur Erlösung beigetragen werden müssten. Ja, Paulus findet sehr harte Worte sogar und sagt, wenn man bei diesen Menschen genau hinschaut, dann erkennt man, dass sie aufgeblasen sind. Da ist nur heiße Luft. Da ist nur fleischliches Trachten nach Anerkennung. Selbstsüchtig sind sie, denn sie stellen nicht das Haupt, Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde oder des Leibes in den Mittelpunkt, sondern sie stellen sich selbst in den Mittelpunkt. Sie stellen irgendwelche Gesetze und Erlebnisse in den Mittelpunkt. Und das kann er nicht leiden, Paulus, wenn nicht Jesus im Mittelpunkt ist, wo er eigentlich sein sollte. Eigentlich spricht Paulus zwei verschiedene Arten von Lehrern an. Zum einen, man könnte sie als die Gesetzlichen bezeichnen. Jene, welche die Einhaltung bestimmter Gesetze fordern, damit Jesus uns annehmen kann. Und wenn wir heute mal so schauen, dann gibt es das immer noch. Es gibt eine christliche Bewegung, die zum Beispiel sagt, wir Christen dürfen nicht den Sonntag feiern. Wir müssen uns an den Sabbat halten. Der Samstag wäre das. Wieso feiern wir den Sonntag? Das ist falsch. Gott hat den Sabbat geboten. Und stilisieren das hoch. Man hat das Gefühl, seit wann ist das heilsentscheidend? Oder es ist ganz wichtig, dass wir auch die jüdischen Feste feiern. Als Frau muss man sich so kleiden und als Mann darf man sich nur so kleiden und diese Frisur gehört zur Frau und diese Frisur zum Mann. Als Christen darf man keinen Fernseher haben und das Internet ist sowieso böse und wenn du trotzdem dort drin bist, ja, bist du dann wirklich gläubig? Ihr kennt so ähnliche Geschichten, oder? Habt ihr vielleicht selber schon gehört? Auf der anderen Seite, nein, ein Beispiel muss ich euch noch geben. Es geht um strenge asketische Regeln in dem, was ich jetzt aufgezählt habe. Es gibt die Amischen, Amish People, die haben ein Sprichwort. Und in diesem Sprichwort wird tatsächlich die Erlösung an Kleidungsvorschriften festgemacht. Kleidung entscheidet darüber, ob du erlöst bist oder nicht. Hört mal zu. Die mit den Knöpfen und Taschen wird der Teufel erhaschen, die mit den Haken und Ösen wird der Herr erlösen. Um was geht's hier? Knöpfe und Taschen, das sind unsere Kleider heute, die haben Knöpfe und Taschen. Die Knöpfe gehen in die Taschen und verschließen das Kleidungsstück. Nun, die Amischen haben Haken und Ösen, eine Öse, und dann wird das eingehängt. Die Erlösung wird festgemacht am Verschlussmechanismus eines Kleidungsstücks, das man trägt und nicht mehr an Christus. Ich finde das tragisch. Und das geht es doch nicht. Aber dann gibt es auch die anderen, die andere Seite, Leute, die sehr geistlich und fromm daherkommen mit ihren Erlebnissen, die sie machen. Und das klingt dann vielleicht in etwa so, du betonst den Heiligen Geist viel zu wenig. Der Heilige Geist hat viel mehr Wert. Du scheinst mir gar nicht richtig gläubig zu sein, so wenig wie du über den Heiligen Geist redest. Es müssen doch viel mehr Wunder in deinem Leben geschehen. Warum kannst du nicht in Zungen reden? Da stimmt etwas nicht. Du hast keine Visionen. Du verkündest viel zu wenig das Thema der Heilung. Alles selber schon erlebt. Ekstatische Erlebnisse werden plötzlich über das Heil durch Jesus gestellt. Wunder und Zeichen und der Heilige Geist stehen plötzlich viel mehr im Zentrum als Jesus Christus selbst. Natürlich gibt es den Heiligen Geist, natürlich gibt es Wunder und Geistesgaben, keine Frage. Aber sie sind nicht im Zentrum, sie sind nicht die Hauptsache. Es geht um Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Und wo immer das aus dem Zentrum rückt, wurde an der Erlösung herumgeschraubt und es ist nicht mehr biblisch. Und dagegen geht Paulus entschieden vor und sagt, das ist geistlicher Hochmut, das ist Selbstsucht, das ist fleischlich. Nun versteht mich aber bitte auch nicht falsch. Es ist nicht so, dass einfach alle Dinge, die man sagt, als Christ sollte man dies und jenes tun, dass das falsch ist. Es kommt darauf an, im Hinblick auf was ist es richtig oder falsch. Nehmen wir die altbekannte Aussage, als Christ solltest du regelmäßig beten und Bibel lesen. Nun, wenn diese Aussage darauf abzielt, du musst Bibel lesen und beten, damit du gerettet wirst, damit Jesus dir vergibt, damit du erlöst wirst, dann sage ich entschieden nein. Du brauchst dich nur Jesus zuzuwenden, der für dich gestorben ist und auferstanden ist. Wenn du damit aber ausdrücken willst, es geht um die Pflege deines christlichen Lebens, es geht um die Pflege dieser Beziehung zu Gott, dann sage ich ja unbedingt, lies in der Bibel und bete. Das ist wie der Sauerstoff fürs Atmen. Du brauchst diese Gottesbeziehung. Sonst wird es schwierig, als Christ unterwegs zu sein. Du brauchst diese Gemeinschaft unter Geschwistern in der Gemeinde. Aber du brauchst diese Gemeinschaft nicht, um erlöst zu werden. Da ist ein sehr feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Und dagegen geht Paulus hier vor, alles, was der Erlösung, dem Erlösungswerk von Jesus hinzugefügt wird, an Leistungsdenken, an Werkgerechtigkeit, das ist falsch. Aber gewisse Normen, wie wir als Christ leben sollten, nach was wir uns ausrichten sollen, das gibt es durchaus. Aber das kommt dann in Kapitel 3 und 4, das überlasse ich dann wieder Georg und Daniel, da dürft ihr dann wieder reinstehen. Und so fasst Paulus sein Anliegen in den Versen 20 bis 23 nochmals zusammen. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Er findet unglaublich klare Worte, der Paulus. Und sagt zugegeben, es mag sehr attraktiv wirken. Diese Selbstaufgabe, diese Selbstkasteiung, diese Frömmigkeit, diese Geistlichkeit. Aber es ist nicht das, was uns Erlösung bringt. Das alles ist nicht von Wert. Paulus distanziert sich von jedem System, das Errettung an Jesus vorbei bringen will. Oder das Erlösung nur mit Jesus plus geben will. Er sagt, es braucht nur Jesus, es ist Gnade, es ist gratis und für jeden verfügbar. Man muss nichts dazu beitragen. Wir haben nun einige Zeit damit verbracht, zu schauen, wie es denn nicht aussehen soll. Aber das Zentrale sind eigentlich die Verse von vor 2 Wochen, welche Daniel darüber gepredigt hat. Und darum möchte ich abschließen und diese Verse nochmals vorlesen. Diese Verse 13 bis 15, denn das ist das wahre Evangelium, darum geht es. Kolosser 2, 13 bis 15. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Vielleicht ist das die Botschaft, die du heute zum ersten Mal hörst. Oder wo du sagst, mein Schuldbrief, der hängt gar nicht da vorne. Wie geht das, dass mein Schuldbrief dahin kommt? Da möchte ich euch raten, geht auf www.feg-dornbirn.at und hört euch die Predigt von Daniel an. Es ist so wichtig, dass wir diese Botschaft verstehen. Oder du sagst, darüber möchte ich noch mit jemandem reden. Komm auf mich, auf Daniel, auf Georg, auf jemanden aus der Gemeinde zu und sag, wie funktioniert das genau? Du gehst ja da regelmäßig ein und aus, erklär mir, wie das mit der Erlösung funktioniert. Wie kriege ich meinen Schuldschein an dieses Kreuz? Ich bin überzeugt, man wird euch das gerne erklären. Ich möchte noch beten und danach dürfen wir einsteigen in eine Zeit des Lobpreises, wo wir diesen Jesus in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir werden einsteigen mit einem Lied, das heißt Morgenstern. Das ist ein Titel, ein Bild auf Jesus hin, aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Damit wollen wir Jesus anbeten. Jesus, ich danke dir für dieses Erlösungswerk am Kreuz und ich danke dir, dass ich nichts dazu beitragen muss, dass ich es weder kaufen noch erarbeiten muss, sondern dass ich es mir schenken lassen darf, dass du mir diese Freiheit schenken willst, diese Beziehung zu Gott, zum Vater erneuern willst, dass ich Vergebung einfach so annehmen darf. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst zu erkennen, wo wir in unserem Leben unsere Erlösung selbst versuchen zu erarbeiten. Dass wir verstehen, dass das nicht deinem Plan, deinem Wunsch entspricht, sondern dass du uns das schenken möchtest. Aus Gnade und gratis. Danke. Amen.